1993.
1986, Waldheims Pferd.
Ich nehme zur Kenntnis, dass Waldheim nicht bei der SA war, nur sein Pferd.
Zitat Fred Sinowatz. Wir schreiben das Jahr 1986 und befinden uns mitten im Wahlkampf zum Bundespräsidenten bzw. zur Bundespräsidentin. Der amtierende Bundespräsident, Rudolf Kirchschläger, ist bereits in seiner zweiten Amtszeit und kann kein drittes Mal gewählt werden. Um seine Nachfolge bewerben sich Kurt Steirer von der SPÖ, Freda Meissner-Blau von den Grünen, Otto Skrinzi von der FPÖ und der offiziell unabhängige, jedoch von der ÖVP unterstützte frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kurt Waldheim. Für Waldheim ist es nach einem erfolglosen Versuch bei der Wahl 1971 bereits der zweite Anlauf auf die Präsidentschaft. Mitten hinein in diesen Wahlkampf platzt die Veröffentlichung des Artikels Waldheim und die SA von Hubertus Czernin im Nachrichtenmagazin Profil. Aus der darin abgedruckten Wehrstammkarte Waldheims geht hervor, dass dieser seit 1938 Mitglied der Reiter-SA und des NS-Studentenbundes gewesen sei. Wenige Tage später interpretieren die New York Times und der World Jewish Congress Waldheims Wehrmachtsdokumente, die jahrzehntelang unbeachtet geblieben waren, dahingehend, dass sie daraus eine Verstrickung Waldheims in Kriegsverbrechen auf dem Balkan herauslesen. Waldheim soll einem Armeekommando angehört haben, das Massendeportationen griechischer Juden durchgeführt hat. Die nun folgende Debatte im In- und Ausland, die Affäre Waldheim, wühlte Österreich auf und veränderte die offizielle Position Österreichs in Bezug auf seine NS-Vergangenheit. Denn die vielen Ungereimtheiten in Waldheims Biografie waren symptomatisch für die Haltung Gesamtösterreichs als Nationalstaat, der sich in seiner Geschichtsschreibung als erstes Opfer des Nationalsozialismus darstellte und dabei jegliche Mitläufer und Mittäterschaft ausblendete. Waldheim verteidigte sich. Er habe im Krieg nichts anderes getan als 100.000 Österreicher auch, er habe bloß seine Pflicht als Soldat erfüllt. Und viele ÖsterreicherInnen standen hinter Waldheim. Die Kriegsgeneration, selbst Wehrmachtsdiener und ihre Frauen und Kinder, fühlte sich vielleicht auch insgeheim ertappt. Erzogen in Gehorsam und Patriotismus hatten die wenigsten daran gedacht, dass es auch noch andere Möglichkeiten der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gegeben hätte als Verdrängung unangenehmer Wahrheiten und Glorifizierung des Wiederaufbaus. Nachgeborenen steht es nicht zu, über die Bandbreite der realen Widerstandsoptionen während der Nazi-Herrschaft zu urteilen, als Regimekritik eine Frage von Leben und Tod war. Doch die Nachkriegszeit gehörte allen Überlebenden und ihren Nachkommen, und da kamen Nachdenken und Reflexion über österreichische Verantwortung Mitte der 80er Jahre doch reichlich spät. Was heute vielleicht am meisten erschreckt, ist, dass offenbar breite Teile der österreichischen Gesellschaft ehrlich nicht verstanden, was die kritische Minderheit der ÖsterreicherInnen und das Gros der westlichen Welt an Waldheims Erinnerungslücken so empörte. Warum sein süffisantes Lächeln für Linke und für die ausländische Presse zum roten Tuch wurde, wenn er von den aufrecht erhaltenen Prinzipien Österreichs, der Moral, der Ethik, der Nächstenliebe sprach, aus denen ein blühendes Land mit einer glücklichen Bevölkerung entstanden sei. Ja, die meisten ÖsterreicherInnen standen 1986 hinter Kurt Waldheim. Wie so oft in der Geschichte Österreichs galt jegliche Kritik am Österreichischen innerhalb des Landes als Nestbeschmutzung. Hans Dichand, Chef der Kronenzeitung, Veteran und Verehrer der Wehrmacht, tobte.
Die Auslandhetze gegen Waldheim geht weiter.
Kameradschaftsbünde marschierten kollektiv auf, die Zeitungen erhielten jede Menge wütender Leserbriefe, zum Teil auch antisemitischen Inhalts. Die österreichische Volkspartei, die Waldheim unterstützte, plakatierte Slogans wie
»Wir wählen, wen wir wollen«
und
»Jetzt erst recht«
und erinnerte damit an ein trotziges Kind, das sein Vergehen nicht eingestehen will. Dass es sich dabei allerdings nicht um die Bagatelle eines Süßigkeitendiebstahls, sondern um historische Verantwortung handelte, wurde nach wie vor verleugnet. Denn auch wenn Kurt Waldheim nicht direkt an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen war, so hatte er in seiner Position im Stab doch davon gewusst. Und eben das war es, worauf das Brennglas der Kritik sich richtete. Er hatte nämlich in allen öffentlichen Statements dieses Wissen jahrzehntelang einfach vom Tisch gewischt, als hätte es keine Bedeutung. Und er blieb dabei. Die Krux an dieser Einstellung brachte der damalige Bundeskanzler Fred Sinowatz von der SPÖ mit seinem Saga im Parlament auf den Punkt.
Ich stelle fest, dass Kurt Waldheim nie bei der SA war, sondern nur sein Pferd.
In Bezug auf diesen Satz entwickelte Kuno Knöbel, Mitbegründer des Vereins Republikanischer Club Neues Österreich, die Idee eines trojanischen Holzpferdes, aus dessen Bauch die Geister der Vergangenheit kriechen sollten. Der Bildhauer Alfred Rydlitschka fertigte eine Skizze an und man baute eben dieses Holzpferd als Symbol für die Vergangenheitsbewältigung in Österreich. Warum sich gerade an Kurt Waldheim die längst fällige Debatte um Österreichs Vergangenheit so heftig entzündete, lag vielleicht auch daran, dass er nicht nur in seinem Lebenslauf, sondern auch in seinem Charakter so typisch österreichisch war. Eine internationale Historikerkommission urteilte schließlich 1988, dass Waldheim zwar keine Kriegsverbrechen begangen habe, dass er aber sicher auch kein zweitrangiger Kanzleioffizier gewesen sei und demnach in Bezug auf seine Vergangenheit permanent unaufrichtig war.
Waldheims Darstellung seiner militärischen Vergangenheit steht in vielen Punkten nicht im Einklang mit den Ergebnissen der Kommissionsarbeit. Er war bemüht, seine militärische Vergangenheit in Vergessenheit geraten zu lassen und, sobald das nicht mehr möglich war, zu verharmlosen.
Vom Frühjahr 1942 bis zum Frühjahr 1945 war Waldheim auf dem Balkan gewesen. Dort hatten griechische und damals jugoslawische Partisanen der deutschen Wehrmacht mit Hinterhalten und Sabotageakten zugesetzt. Die Antwort der Wehrmacht hatte in exzessiver Brutalität bestanden, unter anderem in der Auslöschung ganzer Dörfer samt Frauen und Kindern oder in völkermörderischen Einsätzen gegen serbische und jüdische Zivilisten. Kurt Waldheim war dabei kein Entscheidungsträger gewesen, sondern ein Schreibtischhengst, allerdings ein überaus gut informierter. Mit diesen Informationen, wohlgemerkt nach Kriegsende, kritisch umzugehen, das wäre die Aufgabe eines österreichischen Spitzenpolitikers, gar eines Kandidaten zum österreichischen Bundespräsidenten gewesen. Doch dazu war Kurt Waldheim nicht der richtige Mann. Dieser glatte Diplomat mit seinen jämmerlichen Ausflüchten stellte bequeme Schönfärberei einerseits und berufliche Ambitionen andererseits stets über aufrichtige Reflexion oder gar Selbstkritik, durchaus typisch für viele ÖsterreicherInnen. Kurt Waldheim wurde zum Symbol für die Lebenslüge des österreichischen Staates, für die Verdrängung und Verleugnung seiner NS-Vergangenheit, derer man sich zwar bewusst war, die man aber nicht anerkennen wollte. Waldheim, dieser doch eigentlich gebildete und weltläufige Mann, wurde zum Sinnbild für die Uneinsichtigkeit Österreichs, mit seinen endlosen Ausflüchten, seiner in Mimik und Gestik manifestierten Ignoranz, gewürzt sogar mit einer Prise Antisemitismus, wenn er in Bezug auf die Berichterstattung zu seinem Fall anmerkte:
Schauen Sie sich nur die Namen im Impressum der New York Times an.
Dieser Mann, der ganz bewusst einen wesentlichen Teil seiner Zeit in der deutschen Wehrmacht unterschlagen hatte, schickte sich starrköpfig und herablassend an, Österreichs Staatsoberhaupt zu werden. Und, wie hätte es typisch österreichisch auch anders kommen können, er wurde Bundespräsident. Kurt Waldheim wurde mit 53,9% in der Stichwahl gegen Kurt Steirer mit 46,1% zum österreichischen Staatsoberhaupt gewählt. Am 8. Juli 1986, dem Tag seines Amtsantritts, wurde unser hier vorgestelltes Holzpferd, Persiflage auf den hoch zu Ross sitzenden Kurt Waldheim, im Rahmen einer Anti-Waldheim-Demonstration auf dem Stephansplatz aufgestellt. Fred Sinowatz trat zurück und machte damit Franz Vranitzky zum Kanzler, der jetzt mit einem Bundespräsidenten regierte, der von westlichen Ländern boykottiert wurde. 1987 setzte das US-Justizministerium Waldheim auf die sogenannte Watchlist für vermutete Kriegsverbrecher, was für ihn ein lebenslanges Einreiseverbot in die USA bedeutete. Während seiner gesamten Amtszeit blieb Kurt Waldheim national kritisiert und international isoliert. Er wurde von keinem westlichen Staat eingeladen und erhielt auch selbst nur wenige Staatsbesuche. 1991 verzichtete er auf eine Wiederkandidatur. Der zum Zeitpunkt seines Todes amtierende und stets um Beruhigung bemühte Bundespräsident Heinz Fischer sprach die Trauerrede für den 2007 im Alter von 88 Jahren verstorbenen Kurt Waldheim.
Kurt Waldheim hat es verdient, dass man sein Lebenswerk in seiner Gesamtheit würdigt und dass man außer Streit stellt, was nicht bestritten werden kann. Daher bleibe ich auch heute und gerade heute bei der Feststellung, die ich schon vor 15 Jahren im Juli 1992 als Präsident des Nationalrates in der Bundesversammlung aus Anlass der Verabschiedung von Kurt Waldheim aus der Funktion des Bundespräsidenten getroffen habe. Nämlich der Feststellung, dass dem Menschen und dem Bundespräsidenten Kurt Waldheim Unrecht geschehen ist, wenn ihm Handlungen bis hin zu Kriegsverbrechen angelastet wurden, die er nicht begangen hat. Kurt Waldheim wurde zu einer Projektionsfläche für schlechtes Gewissen im Zusammenhang mit unserem Umgang mit der NS-Zeit und mit Versäumnissen in der Nachkriegsgeschichte.
Persönliche Worte von Nichtgeschädigten haben immer einen bitteren Beigeschmack. Man könnte unterstellen, dass sie nur deshalb gesprochen wurden, um über das eigene fehlende Rückgrat hinwegzutäuschen. Die Brisanz der Kernfragen aus der Waldheim-Affäre ist aktuell wie eh und je. Wie weit lässt sich Wahrheit biegen, bis sie zur offensichtlichen Lüge gerät? Wie viele Fakten und Details müssen auf den Tisch gelegt werden, um so etwas wie authentische historische Realität fassen zu können? Was bedeutet historische Wahrheit und wer trägt für sie die Verantwortung?